Hallo. Es freut mich, dass Sie noch so zahlreich anwesend sind. Der Fachbereich hat für den Schluss der Veranstaltung so noch zwei Trümpfe sozusagen bereit. Und zwar werde ich zunächst über das Auslandsstudium sprechen, das bei uns ganz stark im Studienverlauf verankert ist. Und danach kommt noch kurz mein Kollege Michael Schumacher und er spricht über die vielfältigen Praktikumsmöglichkeiten. Wie Sie ja heute schon gehört haben, ist ein Arbeitsaufenthalt oder Praktikum Pflichtbestandteil des Studiums. Und auch beim Ausland ist es so, dass das quasi Pflicht ist, also es ist sehr erwünscht. Genau. Ich bin gemeinsam mit Herrn Schumacher einer der beiden Verwaltungsleiter hier im Fachbereich und in der Funktion bin ich auch zuständig für den Masterstudiengang und für den Promotionsstudiengang. Und wenn Sie sich entscheiden sollten, zum Bachelor zu kommen und dann hier weiterzumachen, werden Sie sehen, da gibt es noch ganz viele andere Austauschmöglichkeiten. Gut, aber schauen wir erstmal auf den Bachelor. Und im Prinzip geht es um drei Punkte. Sie sehen das hier oben. Wir werden zunächst mal über Erasmus sprechen. Das ist sicherlich ein Begriff, den Sie alle schon kennen. Wir werden auch über die Übersee-Austauschmöglichkeiten sprechen. Und dann kommt ein Begriff, den Sie vielleicht noch nicht gehört haben. Das sind sogenannte Double-Degree-Programme, aber das ist auch eher ein Ausblick dann auf das, was Sie dann im Master erwarten würde. Genau. Erasmus, wie gesagt, kennt man, ist eines der Projekte der Europäischen Union, das als sehr erfolgreich wahrgenommen wird von den Bürgerinnen und Bürgern und auch von den Regierungen. Und deshalb hat man diesen Begriff genommen und immer weiter ausgedehnt auf immer mehr Formen des Austauschs. Was Sie aber betreffen würde, wäre das Klassische, womit Erasmus auch angefangen hat, der Studienaustausch. Wie hier steht, also Erasmus bezieht sich nicht nur auf den Renaissance-Philosophen Erasmus von Rotterdam, sondern es hat auch noch ist ein Akronym. Ja. Erasmus gibt es bereits seit den 80er Jahren und es gibt 4 Millionen Personen, die über Erasmus schon ins Ausland gegangen sind. Also das ist von der EU als ein Massenprogramm konzipiert und die Schwelle, einen Austauschplatz zu bekommen, ist nicht sehr groß, weil man will eben, dass Sie als europäische Bürger die Möglichkeit haben, für ein halbes Jahr oder für ein Jahr auch in einem anderen europäischen Land zu leben und auch das Unisystem kennenzulernen. Also deshalb hier die Ziele. Man soll irgendwie aus dem eigenen Nest herauskommen und wahrnehmen, wie groß eigentlich Europa ist und wie die kulturellen Unterschiede sind. Sie sammeln Erfahrungen und natürlich ist es auch so, dass Sie dann an der anderen Hochschule, wenn Sie zum Austausch dorthin gehen, als Studierende sozusagen die Hochschule bereichern. Umgekehrt ist es so, dass auch wir hier in Konstanz sehr viele internationale Studierende haben. Über Erasmus kommen an den Fachbereich jedes Jahr ca. 70 bis 90 Studierende und die sitzen dann mit Ihnen auch hier vor Ort in den Hörsälen. Bei Erasmus ist es so, wir gehen davon aus, dass zu kurze Aufenthalte vielleicht nicht effektiv sind. Das heißt, man sollte für mindestens 3 Monate ins Ausland gehen und kann während des Bachelors bis zu 12 Monate gehen. Am wahrscheinlichsten ist, dass Sie, wenn Sie für ein Semester ins Ausland gehen, so irgendwas zwischen 4,5 und 5,5 Monate im Ausland sind. Und wenn Sie für 2 Semester gehen, irgendwas zwischen 8,5 und 10 Monaten. Ja. Erasmus hat, wie gesagt, ist von der EU gewollt und ist auch sehr erfolgreich und es hat sozusagen 2 Säulen. Das eine ist, dass Sie eben an eine Partnerhochschule gehen können und dort keine Studiengebühren zahlen müssen, was nicht zu unterschätzen ist, weil in vielen europäischen Ländern gibt es Studiengebühren und die wären relativ hoch und die müssen Sie auf jeden Fall nicht zahlen. Genau, und jetzt sehe ich gerade hier, das ist nicht aktualisiert, also der Mobilitätszuschuss oder das Stipendium, das steht hier noch mit 300 bis 420 Euro im Monat, aber das ist jetzt gerade nochmal reformiert worden und ist weiter gestiegen. Ne? Und die EU hat das so gemacht, dass man die europäischen Länder in 3 Kategorien eingeteilt hat. Teurere, mittelteure, nicht so teure Länder. Und je nachdem ist sozusagen das Stipendium dann gestaffelt. Und jetzt ganz neu ist es so, dass Studierende, die sozusagen zur ersten Generation gehören, die an einer Hochschule studiert, die das irgendwie nachweisen, das weiß man noch nicht genau, wie man das macht, auch nochmal mehr bekommen. Ja? Also es werden zusätzliche Anreize geschaffen. Und Sie haben ein bisschen die Wahl, was Sie im Ausland machen wollen. Also normalerweise ist es so, dass sie eben für ein oder zwei Semester ins Ausland gehen und dann Kurse auch machen, die anerkannt werden für ihr Studium. Sprich, es ist kein Zeitverlust mit dem Auslandsstudium verbunden und das ist natürlich besonders attraktiv. Also sie können trotzdem ihr Studium relativ schnell abschließen, aber, und das ist genauso okay, sie können auch sagen, nee, ich möchte im Ausland die Sprache lernen, ich möchte kulturelle Erfahrungen sammeln, ich will vielleicht gar nicht Politikkurse machen, sondern was anderes. Das können sie auch machen, ja. Solange sie eben an einer Universität studieren und dort auch Credits erwerben. Ja, und ich habe jetzt mal mitgebracht als Beispiel eine Liste unserer Partneruniversitäten in Europa. Und Sie sehen, das ist eine relativ lange Liste. Allein unser Fachbereich hat so viele Austauschplätze wie eine mittelgroße deutsche Hochschule insgesamt. Das heißt, Sie sehen, wie wichtig das für uns ist. In der Regel gehen Sie im fünften Semester, also im vierten Semester machen Sie in der Regel ein Praktikum und im fünften Semester gehen Sie ins Ausland. Das heißt, man fängt im Herbst an und je nach Unisystem ist man dann eben bis Weihnachten oder bis Ende Januar, Ende Februar oder eben für ein ganzes Jahr. Sie sehen jetzt Länder, da haben wir viele Austauschmöglichkeiten und Länder, da haben wir wenig Austauschmöglichkeiten. Das richtet sich so ein bisschen auch nach Angebot und Nachfrage. Also wir sehen einfach, es gibt viele Studierende, die wollen nach Schweden, nach Frankreich, nach Spanien, nach Großbritannien. Und deshalb haben wir da auch viele Partnerschaften. Genau. Vielleicht eine Sache, die Ihnen sofort aufgefallen ist. Großbritannien ist rot markiert. Raten Sie mal, warum? Genau, Brexit. Und sozusagen eine der Brexit-Folgen ist, dass die Europäische Kommission gesagt hat, dass Großbritannien nicht teilnehmen kann an Forschungs- und geförderten Programmen der Europäischen Union im Bereich Forschung und Lehre. Und deshalb ist Großbritannien jetzt offiziell nicht mehr Teil des Erasmus-Raums. Wer vielleicht die Nachrichten verfolgt hat, hat das schon mal gehört, dass Großbritannien ein eigenes Programm eingeführt haben, das sogenannte Turing-Programm, nach einem britischen Physiker benannt. Da gibt es aber nur Stipendien für Briten, die ins Ausland wollen. Also für die, die nach Großbritannien wollen, gibt es darüber kein Geld. Was wir aber gemacht haben, ist, weil uns der Austausch so wichtig ist, dass wir jetzt eben neue Verträge geschlossen haben mit den Universitäten, so ähnlich wie wir ja auch Austauschverträge haben mit Unis in Nordamerika oder in anderen Kontinenten. Und darüber läuft das noch. Und für die nächsten Jahre gibt es noch eine Erasmus-Übergangsfinanzierung. Ich weiß nicht, ob das dann noch für Sie gelten wird, wenn Sie soweit sind. Aber es wird eine Finanzierung in irgendeiner Form geben. Und wenn es nicht über Erasmus ist, dann ist es über den DAAD. Genau, vielleicht jetzt mal eine Frage, die ist ein bisschen schwieriger als die Brexit-Frage. Wenn Sie sich mal anschauen, unsere französischen Partneruniversitäten, taucht ein Name auf und vielleicht hat das jemand schon mal gehört, was das ist. Ja, Sie wissen schon, ja? Genau, genau, sehr gut. ja, also wir haben tatsächlich auch mit einer Universität eine Partnerschaft, die zwar zur Europäischen Union gehört, aber geografisch nordöstlich von Australien liegt, ja? Auf der Südhalbkugel. Genau, also Sie sehen, das ist eine beeindruckende Liste und im Prinzip, wenn Sie gewisse formale Voraussetzungen erfüllen, ist es auch gar kein Problem, ins Ausland zu gehen. Also wir haben, also fast alle Studierenden gehen ins Ausland im Verlauf des Studiums, entweder über den Studienaustausch oder, und das wird der Herr Schumacher gleich noch erklären, indem Sie Ihr Praktikum im Ausland machen. Genau, hier jetzt nochmal eine andere Darstellung. Also Sie sehen, wir haben fast alle EU-Länder als Partner, plus darüber hinaus Nicht-EU-Länder, wie zum Beispiel die Türkei oder Norwegen. Und da ist also auch für jeden was dabei. Also Sie sehen, wir haben 200 Studienplätze. Ich glaube, das sind mittlerweile sogar noch ein paar mehr. Also für jeden ist was dabei. Und wenn man nicht seinen Erstwunsch bekommt, man kann bis zu 4 Wünsche angeben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann einen der 4 Wünsche bekommen, ist sehr hoch. Ja. Es sei denn, Sie geben jetzt 4 schwedische Unis an. Schweden ist immer eines der beliebtesten Länder. Dann könnte es auch sein, dass man Ihnen vielleicht was anderes anbietet in Norwegen oder in Finnland oder in Dänemark. Aber das klappt in der Regel. Genau, soweit zum Thema Erasmus. Gibt es da vielleicht eine Frage oder so? Machen dann im Endeffekt nicht so viele, ja, aber ist im Prinzip möglich. Und was auf jeden Fall auch möglich ist, ist, dass man sein Praktikum im Ausland macht und dann in dem Land auch noch Erasmus-Studienaustausch oder in einem anderen Land. Also da sind wir offen. Ja. Also die meisten europäischen Länder haben Semester. Es gibt ein paar europäische Länder, die haben Trimester. Dazu zählen Spanien und Großbritannien. Das heißt, das Jahr ist nicht in 2 Einheiten aufgeteilt, sondern in 3. Da geht man dann entweder für 1 oder 2 Trimester. Also ist es so, Wenn Sie für ein Semester ins Ausland gehen, dann klappt es in der Regel auch, dass Sie in der Regelstudienzeit hier beenden. Ja? Wenn Sie für ein ganzes Jahr ins Ausland gehen, ist es ziemlich wahrscheinlich, also verlängert sich Ihr Studium von 6 auf 7 Semester. Aber ich denke, das ist durchaus legitim, weil wenn Sie mal denken, Sie haben dann 3,5 Jahre studiert und von den 3,5 Jahren haben Sie ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht und waren noch ein Jahr im Ausland, ich glaube, das ist eine gute Entschuldigung dafür, dass man etwas länger studiert hat. Ja, also. Und wenn es dann auch so wäre, dass Sie 7 Semester studiert haben und das ist dann irgendwie, sind Sie im Frühjahr fertig und der Master fängt offiziell erst im Herbst an, bieten wir auch die Möglichkeit an, dass man dann schon vorgezogen Kurse belegen kann und sowas. Also wir möchten dann vermeiden, dass irgendwie Nachteile entstehen, weil man länger studiert hat. Ja, das sind alles Fragen, die immer wieder auftauchen. Also man kann theoretisch auch an eine andere Universität gehen. Das nennt sich dann sogenannter Free-Mover-Austausch. Allerdings sind dann die administrativen Hürden oftmals so hoch, dass es einfacher ist, an eine der Unis aus dem Partnernetzwerk zu gehen. Hauptthema ist eben Studiengebühren. Ja? Also wir haben natürlich Studis auch schon gehabt, die sich vorgestellt haben, dass sie eben selber organisieren einen Semesteraustausch nach Oxford oder sowas. Aber dann sind das dann halt 20.000 Pfund für ein Semester oder was ich irgendwas, das ist dann nicht so praktisch. Also wenn Sie über uns einen Austausch machen, sind die bürokratischen Hürden gering. Wenn Sie das selber organisieren wollen, müssten Sie im Prinzip selber recherchieren, Unis, die Sie interessieren, und dann auf die Webseite gehen von International Office oder Admissions Office und schauen, wie da so die Bedingungen sind für eine Zulassung. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, letztlich machen das sehr wenige. Also ich bin jetzt seit über 10 Jahren am Fachbereich, das haben vielleicht 2 oder 3 gemacht und im Vergleich dazu haben vielleicht 1.500 oder so Erasmus gemacht. Also es sind verschwindend geringe Zahlen. Ja, klar. Ja, genau, das habe ich jetzt hier nicht explizit erwähnt. Also in den meisten Ländern ist das Kursangebot in englischer Sprache groß genug, dass man sozusagen in Englisch studieren kann. Als ich noch in Austausch gegangen bin, und ich glaube, bei Herrn Schumacher war es auch so, da waren wir halt in Spanien und das war dann auf Spanisch. Ja. Also ich glaube, je nach Land ist die Zahl englischer Vorlesungen größer oder kleiner. Also ich würde mal sagen, in Frankreich, Spanien, Italien sollte man schon auch die Sprache beherrschen, aber wenn Sie jetzt nach Estland gehen oder nach Finnland oder so, da haben Sie gar keine Probleme. Also wenn Sie in Deutschland BAföG erhalten oder unabhängig davon, wenn Sie in Deutschland schon eine Förderung erhalten, kriegen Sie über Erasmus eine Aufstockung. Ja? Sie können auch explizit Auslands-BAföG beantragen. Und dann kriegen Sie Geld aus einer Quelle und über Erasmus aus anderer Quelle. Und das wird schon ein bisschen verrechnet auch. Ja? Aber grundsätzlich ist das Erasmus-Stipendium ein Stipendium, es ist kein Kredit oder sowas, es ist nichts, was man zurückzahlen muss. Ja? Aber bei BAföG-Empfängern, das wird miteinander verrechnet. Ich würde eher umgekehrt sagen, wenn Sie ins Ausland gehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie mit ziemlich guten Noten zurückkehren. Und wenn Sie in dem Kurs doch eine schlechte Note haben, ist letztlich von unserer Seite keine Verpflichtung, dass Sie den Kurs auch anerkennen lassen. Dann machen Sie den Kurs halt hier nochmal. Das geht bei Kursen, die Sie hier machen, nicht. Aber wenn Sie im Ausland sind, geht das schon. Aber wie gesagt, Noten sind eher besser im Ausland als schlechter. Gut, dann noch kurz zu den außereuropäischen Partnerschaften. Und da ist es so, da profitieren wir von Verträgen, die geschlossen wurden auf Landesebene und zum anderen Verträge, die auf Universitätsebene geschlossen wurden. Und Sie sehen, dass sozusagen das Land Baden-Württemberg mit einigen Staaten in den USA und aber auch Provinzen in Kanada Abkommen hat, so wie Mexiko und Australien. Und dann ist im Prinzip die Idee, es gibt einen Pool an Universitäten in Baden-Württemberg und einen Pool an Universitäten beispielsweise in Massachusetts und Studierende bewerben sich und werden dann verteilt sozusagen. Ja? Also da ist man ein bisschen in Konkurrenz mit Studierenden anderer Universitäten hier in der Region. Aber es ist sehr interessant, weil da eben eine Vielzahl an Universitäten dabei sind. Sie sehen, es ist auch Kalifornien dabei, das California State University System. Also da gibt es sehr viele Austauschmöglichkeiten. Genau, das ist das sind die Landesprogramme. Und dann gibt es noch die Direktprogramme der Universität. Wir haben ein zentrales International Office und die haben mit den verschiedensten Universitäten in diesen Ländern Austauschmöglichkeiten. Der Austausch nach Übersee ist vielleicht ein bisschen komplizierter als der Austausch innerhalb Europas. Aber das liegt daran, dass der Austausch innerhalb Europas, da wurden die Hürden so runtergesetzt, dass es da eigentlich keine Komplikationen mehr gibt. Also das heißt, man braucht für Europa natürlich kein Visum, man hat dieses automatische Stipendium, die Entfernungen sind viel kürzer und das sind natürlich Punkte, die hier eher noch eine Rolle spielen. Aber wenn Sie sich das mal genau angucken, Sie können das googeln, wir haben da sehr spannende Austauschmöglichkeiten mit sehr guten Universitäten. Genau, und wenn wir jetzt sozusagen vom Land und von dem Universitätslevel runtergehen, können wir noch schauen, wir haben als Fachbereich selbst auch noch Direktpartnerschaften. Die sind für den Bachelor im Prinzip interessant. Die meisten gehen dann erst im Master. Vielleicht ist das so generell eine Tendenz bei uns am Fachbereich, dass man eben im Bachelor eher einen europäischen Austausch macht und im Master entweder nach Übersee geht oder ein sogenanntes Double Degree macht, wozu ich gleich noch was sagen werde. Und unsere Direktpartnerschaften befinden sich alle im Nordosten der USA oder in Kanada, in Ontario. Das ist einmal die Rutgers University, das ist in New Brunswick, das ist quasi ein Vorort von New York. Wir haben die University of Massachusetts in Amherst, circa 1,5 Stunden von Boston entfernt. Dann haben wir die Ball City School, das ist eine kleine Elite-Einrichtung in Waterloo, was circa 1 Stunde von Toronto weg ist. Und wir haben die sehr renommierte University of Toronto direkt in der Innenstadt von Toronto. Genau, also Sie sehen, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Genau, und dann erkläre ich kurz noch was Double Degree, was es damit auf sich hat. Und dann haben wir nochmal auch Zeit für 1, 2 Fragen. Genau, Double Degree heißt, wie der Name schon sagt, 2 Abschlüsse. Wir als Fachbereich haben diese Programme seit circa 15 Jahren am Laufen und entwickelt. Das heißt, wir sind da schon sehr erfahren damit. Die Idee ist, dass man das erste Studienjahr hier und das zweite Studienjahr im Ausland verbringt, am Schluss dann eine Masterarbeit schreibt, die von beiden Unis co-betreut wird und dass man dann eben beide Mastertitel erhält. Und das ist, wenn man das mit Erasmus vergleicht, eben eine wesentlich intensivere Auseinandersetzung, ein tieferes Eintauchen eben in die akademische Kultur des Landes. Und oftmals auch der Einstieg in ein internationales Arbeitsumfeld. Und wenn Sie dann sehen, das sind unsere Double Degree-Optionen. Also wir haben in allen europäischen Regionen haben wir Partner. Also in Benelux ist es Utrecht, in Skandinavien ist es Göteborg, in Mittelosteuropa Prag. Dann haben wir Barcelona in Südeuropa, Grenoble als französischen Partner. Rutgers habe ich gerade schon erwähnt. Und eben 3 britische Universitäten, wobei Großbritannien, Brexit, Studiengebühren, ist ein bisschen schwieriger. Aber Sie sehen, da gibt es viele Optionen. Und was da auch eben nett ist, über diese Programme haben wir eben sehr viele Studierende aus dem Ausland, auch hier, die eben ein ganzes Jahr bei uns studieren. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Das ist für den Master, aber vielleicht so ein kleiner Appetit haben, die internationalen Dimensionen, die wir haben. Gut, damit wäre ich soweit fertig. Wenn aber noch mal Fragen wären, beantworte ich die gerne. Also wenn Sie nach Übersee gehen wollen. Ja. Also Erasmus ist eben ein Massenprogramm, was von der EU sehr gut finanziell ausgestattet ist, weshalb das kaum kompetitiv ist. Das heißt, jeder, der das machen will, kann das im Prinzip machen. Austausch nach Übersee hat diese kompetitive Komponente. Das heißt, man muss sich bewerben richtig, man hat ein Auswahlgespräch und oftmals ist es so, dass man sich separat um ein Stipendium bemühen muss. Auch da gibt es vielfältige Optionen, aber politische große Wetterlage, Sie haben das vielleicht in den Nachrichten gesehen, dass der DAAD, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, der viele Programme finanziert, jetzt gerade massive Mittelkürzungen erlebt, weil halt die Bundesregierung sparen muss. Ja. Muss man schauen, aber grundsätzlich die Bedingungen sind da. Im Worst Case wäre es eben so, dass man vielleicht nach Nordamerika geht, keine Studiengebühren bezahlt, aber halt vielleicht nur ein Reisestipendium hat und vor Ort kein Stipendium. Kann passieren. Das ist möglich, ja. Also sozusagen, das passiert auch häufig, weil die zum Beispiel die Bewerbungsdeadline für Erasmus und für einen Austausch in der Südhalbkugel liegt ungefähr ähnlich und es ist in den Bewerbungsformularen möglich, dass sie ankreuzen. Ich bewerbe mich parallel und das ist meine Präferenz und so und dann sprechen wir uns ab mit den Kollegen. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, vielen herzlichen Dank und ich übergebe den Stab an meinen Kollegen Herrn Schumacher. Ja.
Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich freue mich, also mal wieder so viele Gesichter in Präsenz zu sehen. Und mein Name ist Michael Schumacher. Ich mache im Fachbereich, bin ich für den sogenannten Arbeitsaufenthalt zuständig. Also da hat die Frau Prolipko oder Vollert Ihnen schon mitgeteilt, dass es dieses 6 Monate im Pflichtpraktikum gibt im Bachelorstudiengang. Und da helfe ich allen Studierenden, geeignete Studienplätze zu bekommen, Praktikaplätze zu bekommen und in der Administration des Ganzen Und ich habe über die ganze Zeit über, seit ich hier bin, das sind jetzt schon 14 Jahre, so ein Arbeitgebernetzwerk aufgebaut und versuche Ihnen im Verlauf des Studiums, Bachelor und Master, den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, so Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe ein paar Folien mitgebracht. Ich will Ihnen einfach, manchmal sind auch Eltern dabei, die interessieren sich, was macht man denn mit diesem Studiengang? Kann man da hinterher mit Geld verdienen? Und das würde ich jetzt gleich mal bejahen. Ich will ganz kurz was zur Stellensuche sagen, zur ersten Stelle. Ich habe jetzt einfach ein paar Daten zusammengefasst von den letzten Absolventinnenbefragungen, welche Kompetenzen sie hier erlernen und was sind typische Beschäftigungsbranchen, in denen unsere Absolventinnen unterkommen und welche Unterstützungsmöglichkeiten bietet der Fachbereich an. Und natürlich können Sie jederzeit unterbrechen und Fragen stellen. Ich glaube, Sie hatten heute schon einen ganz schönen Crashkurs, was dieses Studienprogramm Politik und Verwaltungswissenschaft anbelangt. Und ich versuche mal, dass ich schnell durchkomme, damit Sie auch in den wohlverdienten Feierabend kommen. So, die erste wichtige Frage, die immer wieder kommt, ist, wie lange braucht denn ein Absolvent des Fachbereichs oder eine Absolventin durchschnittlich, bis sie einen Arbeitsplatz findet? Und Sie sehen anhand dieser Zahlen, es dauert nicht lange. Jetzt muss man natürlich auch sagen, es gibt Leute, die sind in einer Bachelor- oder einer Masterarbeit und haben aufgrund des Praktikums, Pflichtpraktikums, vielleicht schon eine Stelle in der Tasche. Es gibt aber auch durchaus Leute, die im Masterprogramm stecken und sehr spezifische Anforderungen an den ersten Arbeitsplatz haben und vielleicht sagen, ich schreibe erstmal die Masterarbeit, fange dann an, mich zu bewerben. Und das kann auch schon mal länger dauern. Also wir reden hier ja von Durchschnitten, aber das werden Sie dann alles in Statistik und Methoden lernen. Aber im Schnitt sehen Sie, ist es aktuell wirklich so, dass man relativ schnell eine gute Stelle findet. Diese Frage haben wir nämlich auch gestellt, wie zufrieden sind Sie eben mit der ersten Stelle und mit Ihrem Berufseinstieg? Und das war auch, da habe ich jetzt keine Folie zu gemacht, aber hat man sehr gute Rückläufe. Wichtig ist natürlich auch, was verdient man so am Anfang mit diesem Abschluss? Und da sieht man natürlich ganz klar die Differenz zwischen dem Bachelor und dem Master. Im öffentlichen Dienst ist eben ganz klar, da wird differenziert. Wenn man einen Bachelor hat, dann kann man halt bei weitem nicht so hoch einsteigen. Da macht es sich ganz schnell bemerkbar. Also ich würde mal den Tipp geben, dass die Personen, die sagen, ich möchte im öffentlichen Dienst einsteigen, den würde ich empfehlen, auch das Masterprogramm zu absolvieren, weil sich das früher oder später schon sehr bemerkbar macht finanziell. Also eher früher, aber später eben umso mehr, weil da kann man dann einfach, vielleicht, Sie können ja alle mal googeln, es gibt diesen Tarifrechner für den öffentlichen Dienst des Landes und da kann man einfach mal die Eingruppierung 13, also Entgeltgruppe 13 eingeben, das ist da, wo ein Masterabsolvent anfängt. Und dann sieht man ganz schnell, wie viel Geld man verdient. Sie sind in der Regel alle noch nicht verheiratet, haben in der Regel noch keine Kinder. Und so kann man die Daten in diesen Tarifrechner eingeben und dann sieht man ungefähr, was netto dabei rauskommt. Und wenn man jetzt mit dem Bachelorabschluss in den öffentlichen Dienst einsteigt, dann ist es meistens so eine 9er-Stelle, eine 10er-Stelle und dann über vielleicht Weiterqualifikationen kommt man dann auf eine 11 oder maximal auf eine 12, aber dann ist spätestens Ende mit einem Bachelorabschluss. Ich will den gar nicht schlecht machen, aber im öffentlichen Dienst ist es leider ein bisschen, ich würde sagen, etwas altbacken, dass man halt sagt, Masterabschluss super, Bachelorabschluss, und das wäre in dem Sinne meine Empfehlung in dem Bereich. Nichtsdestotrotz ist der Bachelor ein sehr guter berufsqualifizierender Abschluss. Und es gibt wirklich den einen oder anderen, also die meisten gehen direkt nach dem Bachelor in den Master. Das macht insofern Sinn, dass man ist schon im Flow drin und dann macht man das halt einfach noch mit und ist dann in Anführungszeichen so fertig. Ja. Es gibt aber auch einige Leute, die sagen, boah, jetzt bin ich lange an der Schule gewesen, jetzt im Bachelor, jetzt will ich mal einfach in die Berufspraxis, habe die Möglichkeit, mich neu zu orientieren und steigen dann in ein Masterprogramm ein nach einer gewissen Berufspraxiserfahrung. Da ist es halt dann oft so, dass wenn man sich mal an das regelmäßige Einkommen gewöhnt hat, ist es oft ein bisschen schwierig, wieder zurück auf die Hörsaalbank zu kommen. Aber es ist durchaus möglich, genau das so zu machen. Die Kompetenzen, die Sie hier erlernen, also warum ist das jetzt, also das ist auch von dieser Absolventenbefragung, es ist ein bisschen einfacher, wenn man jetzt in der Berufsschule steht und es wäre jetzt eine Gruppe von Bäckern oder Handwerkern vor mir, da sagt man, als Bäcker backt man Brote und als Koch, da kocht man halt. Und bei uns ist es einfach ein bisschen breiter aufgestellt, wo die Leute so landen. Und darum ist ein Ansatz, besser auf das Thema Qualifikation einzugehen. Also welche Kenntnisse und Kompetenzen erlernen Sie während Ihres Studiums, um dann so ein bisschen daraus ableiten zu können, wo kann ich denn überall unterkommen? Weil tatsächlich ist dieser interdisziplinäre Studiengang Politik und Verwaltungswissenschaft so geartet, dass man in sehr, sehr vielen Bereichen unterkommt. Also ich habe einen Absolventen, das ist jetzt ein besonderes Beispiel, der ist in Afrika und möbelt da alte Fahrräder auf und ist so eine Art Entwicklungshilfeprojekt, hat sich da selbstständig gemacht. Das ist jetzt schon sehr speziell. Bis hin bei Leuten, die bei der UBS, also in der Bank arbeiten und vor allem in Unternehmensberatung, da ist irgendwie alles dabei. Und wenn ich alles auflisten würde von den Arbeitgebern, die ich jetzt schon in meinem Leben oder in meiner Zeit hier erfahren habe, dann würden sie wahrscheinlich erst morgen wieder rauskommen. Und darum vielleicht dieser Ansatz, das ein bisschen zusammenzuklustern, ein bisschen auch auf die Kompetenzen einzugehen. Also was Sie hier erlernen werden, ist mit großen Zahlenmengen, mit Daten umzugehen, mit Statistiken, große Textmengen zu erfassen, zu analysieren. Und Sie werden ein breites Spektrum ab von der VWL, BWL, natürlich Politik, Wissenschaft, politische Theorie, alles, was Sie heute schon gesehen haben. Sie werden schnell lesen lernen, lernen, wie man aus vielen oder großen Textmengen die wesentlichen Infos rausliest und analysiert. Sie werden schreiben lernen, das können Sie natürlich jetzt schon, aber Sie werden wissenschaftlich schreiben lernen, das ist nochmal ein Unterschied. Und je nachdem, wie Sie sich spezialisieren oder auch was Sie später im Bachelor machen, dann sehen Ihre Qualifikationen noch ein bisschen anders aus. Sie werden lernen, wissenschaftliche Daten und Themen zu präsentieren und untereinander zu kooperieren und hoffentlich im Team gut zusammenzuarbeiten. Die analytischen Fähigkeiten sind von großer Bedeutung, die Sie hier mitnehmen werden. Und häufig sind es dann auch Kompetenzen, die Sie in vielen Bereichen in der ersten Arbeitsstelle benötigen. Manches geht auch am Ziel vorbei. Also zum Beispiel bei mir war es so, ich habe auch hier studiert, damals noch Diplom, aber es war jetzt nicht so ganz anders zu dem, was heute im Bachelor und Master angeboten wird. Und bin dann hier in die Programmkoordination eingestiegen. Also Studienberatung, Lehrplanung, jetzt im Moment mache ich Personal und Finanzen. Und da war es natürlich so, dass man durch ein Hochschulstudium nicht exakt auf dieses Berufsfeld ausgebildet wird. Aber sie werden daraufhin ausgebildet, mit Herausforderungen schnell umzugehen und sich schnell in neue Themen einzuarbeiten. Bei mir war das dann halt so, dass ich dann gucken musste, Personalrecht, ja, Finanzen, Rechnungswesen, sowas. Und das sich selber teilweise beizubringen und dieses lebenslange Lernen zu praktizieren, das ist dann eben auch die Aufgabe, die im Berufsleben auf Sie warten werden. In aller Regel kriegen Sie, also so ist zumindest der Rücklauf unserer befragten Studierenden oder Absolventinnen, das Handwerkszeug mit, was Sie auch in Ihrem Beruf brauchen, was sie nicht davon frei macht, dass sie sich noch weiter qualifizieren und weiterbilden müssen, da mal einen Lehrgang und wie gesagt, das Spektrum ist sehr, sehr breit. Was sind typische Beschäftigungsbranchen? Jetzt bin ich ein gutes Beispiel, deswegen habe ich es nicht ganz oben hingestellt. Universitäten und Hochschulen. Sowohl in der Verwaltung sind einige unserer Absolventen in der Hochschulverwaltung, aber halt natürlich auch die wissenschaftlichen Karrieren, dass man eben sagt, nach dem Master promoviere ich noch, strebe vielleicht die Professur an oder will irgendwo im Mittelbau eine unbefristete Stelle bekommen, aber eben in der Hochschulverwaltung sind einige unserer Absolventinnen. Dann im Unternehmensberatung, Wirtschaftsberatung, Consulting, ich glaube, das ist so die größte Gruppe, wo unsere Absolventinnen unterkommen, wobei die größte Gruppe jetzt auch nicht so klein ist, weil es sich so breit aufsplittert, wo die Leute unterkommen. Dann die Vereine, Stiftungen, Verbände, internationale Organisationen, also von Greenpeace zu Amnesty International, Transparency International, was mir alles so einfällt, ich kenne sehr viele von beim ADAC, gibt es Absolventinnen von uns und häufig ist es so, ich habe sehr viel noch Kontakte mit unseren Absolventinnen, dass sich in manchen Bereichen Leute clustern. Also ein ganz gutes Beispiel ist die Stadtverwaltung in Esslingen. Da hat mal einer von uns angefangen, hat mir immer wieder Ausschreibungen zukommen lassen und hat so seinen Mitarbeiterstab aus unserem Fachbereich immer weiter vergrößert. Und es gibt so eine Art Kooperation ungeschrieben zwischen unserem Fachbereich und der Stadtverwaltung Esslingen. Ähnliches ist mit der Stadtverwaltung in Konstanz. Das sind jetzt so kleinere Beispiele. Und da sind wir schon bei dem Punkt allgemeine öffentliche Verwaltung im Bund, Länder und Gemeinden. Also überall kommen unsere Leute unter. Also einer, der mit mir zusammen studiert hat, der ist jetzt über das Familienministerium, wo er gearbeitet hat, dann mittlerweile beim Bundeskanzleramt in den Ministerien. Viele machen so Jobs als persönliche Referenten von Bundestags-, Landtagsabgeordneten oder streben selber eine politische Karriere an. Und jetzt natürlich ein bisschen abgedroschen. Also ich kenne das noch, als ich hier studiert habe, war immer so die Frage, was machst du denn hinterher mit dem Studiengang? Und meine Eltern haben dann gern gesagt, ja, der wird dann mal Bürgermeister. Tatsächlich ist das jetzt nicht der klassische Werdegang. Ich glaube, es ist weg, aber man kann mich immer noch hören, oder? Es ist nicht der klassische Werdegang. Es gibt die Verwaltungsfachhochschulen, da wird man viel spezifischer auf dieses Bürgermeisteramt vorbereitet, vor allem in mittelgroßen Gemeinden. Aber tatsächlich kenne ich fünf Absolventinnen persönlich, die jetzt irgendwo im Land oder im Bund als Bürgermeister agieren. Also einer davon ist Oberbürgermeister in Offenburg. Tatsächlich ist das auch eine Option. Aber oft ist es so, dass die, die dann zum Bürgermeister werden, dann politisch aktiv sind in irgendwelchen Parteien, das müssen wir eben auch sehen. Oder der Marian Schreier vielleicht, der ging so durch die Medien, weil er sich ja in Stuttgart für den Oberbürgermeister beworben hat. Das ist auch ein Absolvent des Fachbereichs. Also sowohl auf Bundes-, Landes- oder auf Gemeindeebene. Gerade bei der bei den Landesministerien sind einige unserer Absolventinnen. Aber es wird irgendwann dann ein bisschen langweilig, wenn ich sage, hier und dort. Es ist einfach sehr, sehr breit gefächert, wo unsere Studierenden oder Absolventinnen unterkommen. Ich habe jetzt einfach mal so ganz grob rausgegriffen, dass man noch ein paar Namen hat. Ganz groß war eben eine Zeit das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die haben ganz viele der Absolventinnen abgegriffen, gerade in der Hochphase 15, 16, als die sogenannte Flüchtlingskrise eine große Herausforderung war. Aber bei der Bundespolizei, Landesverwaltung, NATO, tatsächlich United Nations, das ist ein bisschen ein aufwendiges Verfahren, da reinzukommen. Capgemini, also da gibt es auch so ein Cluster von unseren Absolventinnen. Das ist eben eine Unternehmensberatung oder KPMG. Das ist auch, da sind sehr viele Absolventinnen des Fachbereichs untergekommen. Und ich könnte ewig so weiter erzählen. Was ich damit aber sagen will, nach dieser Ausbildung sind sie sehr umfangreich und vielseitig ausgebildet, sodass es letztlich, das ist aber dann manchmal auch ein gewisses Problem, an ihnen, an ihren Anforderungen oder selber an ihren Ideen liegt, wo sie dann letztlich auch unterkommen wollen. Man kann sich ja auch im Bachelor und im Master ein Stück weit auf dem Berufsweg hin noch qualifizieren. Genau. Und jetzt ist es mir wichtig, Ihnen zu zeigen, vom ersten Semester an versuchen wir, die Studierenden hier da abzuholen, wo sie stehen. Und wir haben am Fachbereich mehrere unterstützende Möglichkeiten. Das erste ist die sogenannte Praktikabörse. Es ist eben, wie ich gesagt habe, mit sehr vielen Absolventinnen stehe ich nach wie vor noch in Kontakt. und die stehen im Berufsleben und sagen, ah, ich habe auch mal diesen Pflichtarbeitsaufenthalt absolviert und bin jetzt im Berufsleben und bei uns in der Firma ist eine Stelle ausgeschrieben oder ein Praktikum und das lassen die mir dann zukommen von überall aus der Welt. Meistens handelt es sich um deutschsprachige Praktika in Deutschland, aber ich kriege die auch aus anderen Ländern. Und wo es ein bisschen hapert, aber das liegt eben daran, dass die Ministerien nicht also offiziell über eine Universität ausschreiben dürfen, ist tatsächlich eine sehr große Gruppe, jetzt reden wir über das Pflichtpraktikum, absolviert das Pflichtpraktikum in den Ministerien in Berlin oder beim Auswärtigen Amt und dort vor allem bei irgendwelchen Botschaften überall auf der Welt. Da kommen sehr viele Leute, haben da Interesse, bewerben sich und da es sich um Pflichtpraktikum handelt, kommen sie da in der Regel auch sehr gut unter. Die werden hier nicht ausgeschrieben, weil das dürfen die Ministerien nicht irgendwelche Universitäten bevorzugen. Aber pro Woche kommen hier bestimmt 5 bis 10 neue Praktika-Ausschreibungen rein, manchmal sogar 20, aber so über Weihnachten ganz wenig. Aber da können Sie sich, diese Praktika-Börse kann abonniert werden und immer wenn wir eine neue Ausschreibung reinsetzen, kriegen Sie es quasi in automatische E-Mail-Benachrichtigung. Und da ist es dann so, dass ich dann oft noch so einen Begleittext dazu schreibe. Achtung, die Ausschreibung kommt vom Absolventen, bewerben Sie sich doch gerne, der freut sich, wenn hier ein Absolvent oder wenn hier ein Studierender des Fachbereichs sich bewirbt. Das ist schon mal die erste Unterstützungsmöglichkeit. Dann die zweite, da gibt es diese sogenannte Vortragsreihe Absolventinnen berichten aus der Praxis. Da haben wir einfach immer 3 Vorträge pro Semester und da laden wir einfach Absolventinnen ein, um einen Vortrag zu ihrem eigenen Berufseinstieg, zu ihrem Werdegang zu geben und ihnen so ein bisschen ein Briefing, wo kann man überall unterkommen. Wir versuchen das breit zu streuen, also Privatwirtschaft, Unternehmensberatung, alles, was man sich so vorstellen kann, versuchen wir immer so ein Programm zusammenzustellen. Und wenn Sie eben 6 Semester hier studiert haben, dann können Sie all diese Veranstaltungen wahrnehmen und kriegen dann schon einen ganz guten Hinweis, wo kann man überall unterkommen und wie gestaltet sich so ein Berufseinstieg. Genau. Dann gibt es den Career Service, mit dem kooperieren wir im Fachbereich eng zusammen. Der ist aber für die gesamte Universität Konstanz da. Da gibt es solche Dinge wie, wie bewirbt man sich im Ausland, im englischsprachigen Ausland gibt es Workshops. Es gibt zum Beispiel Bewerbungsunterlagencheck oder es gibt so eine Art Firmenmesse, die hier immer wieder stattfindet, wo verschiedene Firmen an die Uni Konstanz kommen, sich vorstellen, wo man so Gespräche führen kann mit Personalern dort. Es gibt eben Karrieretage und allgemeine Beratungen. Und dann gibt es noch diesen Verteiler, den wieder wir administrieren. Das ist der Polver, also Politik, Verwaltungswissenschaften, Jobs. Da ist es genauso, dass sehr viele Firmen, häufig auch da sind es Absolventinnen des Fachbereichs, aber oft auch Firmen, mit denen ich irgendwann mal in Kontakt gekommen bin, die schicken mir reguläre Stellenausschreibungen zu. Und da lohnt es sich vom ersten Semester ab, sich für diesen E-Mail-Verteiler anzumelden. Das ist 2 Mausklicks. Und dann kriegen Sie ständig diese Stellenausschreibungen, was Ihnen hilft, sich zu orientieren. Dann sehen Sie, wo kommen unsere Absolventinnen so unter, weil das schreibe ich meistens rein, Achtung, die Ausschreibung kommt von einem Absolventen. Dann wissen Sie, das ist was, wo unsere Leute so unterkommen oder hier. Und die schicke ich dann über diesen Verteiler und das sind auch einige pro Woche, die da kommen. Und das soll Ihnen bei der Orientierung helfen. Und wenn es dann gegen Ende des Studiums hingeht, dann natürlich soll es auch helfen, sich zu bewerben und hoffentlich daraus einen Job zu bekommen. Und das klappt ziemlich gut. Genau. Das heißt, wir versuchen, Sie über das Studium hinweg zu begleiten, weil es ist nicht so ganz einfach, mit so einer breit gefächerten Ausbildung genau den Traumberuf zu finden. Und da geben wir Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Und ich denke, man muss sich keine Sorgen machen, wenn man diesen Studiengang wählt. Manchmal tatsächlich ist es am Anfang ein bisschen schwierig mit der Orientierung. Bei manchen klappt es auf Anhieb. Es gibt auch Leute, die suchen wirklich 8 oder 9 Monate und sind dann ein bisschen verzweifelt. Da braucht man dann ein bisschen Durchhaltevermögen. Aber in aller Regel ist es kein Thema, gut unterzukommen und einen guten Job zu finden. Auch einen gut bezahlten Job. Und da hängt es natürlich immer davon ab, wie viel Energie und Leistung man reinstecken möchte, Sprichwort Work-Life-Balance, gell? Was jetzt auch das Gehalt anbelangt. So, ich glaube, ich sehe Ihnen viele erschöpfte Gesichter. Es war ein langer Tag für Sie und ich stehe jetzt sehr gerne noch für Fragen zur Verfügung, aber ich will Sie jetzt auch nicht viel länger strapazieren, weil ich glaube, Sie hatten jetzt wirklich ein toughes Programm. Okay, das sieht so aus, als ob alle nach Feierabend schreien, nicht laut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst. Und wenn Sie noch die Zeit haben, was wirklich ein größer Benefit dieser Universität ist, ist halt die Lage und vor allem die Gegend hier. Das muss ich aus persönlichen Gründen schon nochmal loswerden. Genau. Vielen Dank fürs Kommen und ich gebe nochmal ganz kurz für die Schlussworte weiter.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie bis zu Ende durchgehalten haben, an unseren vielfältigen Programmpunkten teilgenommen haben. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein Stück weiter bei Ihren Entscheidungen geholfen haben, dass Sie einen guten Eindruck über unseren Fachbereich und über die Inhalte des Studiums erfahren haben und was man auch später nach dem Studium machen kann. Haben Sie denn noch Fragen, die offen geblieben sind? Ich glaube, das wird Anfang August sein. Also, aber wie spät ist es? Mitte August? Ich weiß nicht, wann genau da Deadline ist, bis wann die Unterlagen bearbeitet werden. Aber die Uni arbeitet mit Hochdruck dran und ich glaube, Anfang August bekommen Sie schon auch Bescheid. Dann würde ich mich sehr freuen, Sie im Oktober hier bei uns am Fachbereich begrüßen zu dürfen. Ich schicke Ihnen noch die Informationen zu weiteren Punkten, die Sie auf Sie warten, zum Beispiel zu den Hütten, Fachschaftshütten und zum Studienstart, sowie auch den Link zu der Präsentation. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich sehr gerne an mich oder meine Kolleginnen und Kollegen wenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf jeden Fall auf unserem Fachbereich. Genau, würde mich freuen, wenn Sie noch sich melden werden. Und dann wünsche ich Ihnen bis dahin ganz schöne Semesterferien, jetzt für Sie freie Zeit, in der Sie irgendwas Tolles unternehmen können, bevor es wieder losgeht mit dem Studium dann. Und alles Gute für Sie und eine gute Heimreise.